Almuts Pausentee, der RND-Fußball-Podcast mit Almut Schuld und Roman Gerdt.
Herzlich willkommen zu einer neuen Woche Almuts Pausentee. Herzlich willkommen, Roman. Sag mal, war dir ein bisschen kalt beim letzten Live-Spiel im Stadion? Du wirktest etwas angeschlagen gestern.
Ja, Almut. Kalt? Nee, kalt war es irgendwie gar nicht. Es war sogar sehr muckelig. Das letzte Live-Spiel Montagabend war in Elversberg, Relegation, gegen
du warst bei dem Wahnsinn
Heidenheim,
dabei.
Ja. Und es war, also, das muss ich noch einmal loswerden, also Respekt an die SV Elversberg für den Fastaufstieg, bitterer Abend. Aber was die da natürlich am Stadion veranstalten, die bauen natürlich alles um. Es gibt nur drei Tribünenseiten, die nutzbar sind. Und auf der Tribünenseite, die gerade im Totalumbau ist, steht halt ein Container für die Presseleute.
Ja, aber es sind auch die Kabinen.
Und die
sind auch
Kabinen
Container,
sind auch, genau, die Kabinen sind Container. Und es ist sehr interessant, wie das da alles ist. Ich hätte sehr gerne Harry Kane, Jamal Musiala und irgendwie Julian Brandt da nächste Saison einmal gesehen in diesem Container. Das wäre sehr, sehr lustig gewesen, hätte die eine oder andere Geschichte geboten. Aber für die Presseleute war auch ein Container direkt neben dem Heidenheim-Block. Da ging ja hin und wieder auch mal das Licht an im Block. Auf ganz eigene Weise. Das hat man auch gesehen. Und man hat aus diesem Container raus nichts gesehen. Das heißt, man verrenkte sich die ganze Zeit, weil man immer zwischen diesen Fensterrahmen, diesen Bedarfsfenstern sozusagen aus diesem Container raus. Also ich habe nur ein Tor gesehen, also eines der beiden Tore. Nicht jetzt der geschossene Tore, sondern der Gehäuse. Und musste mich immer wieder ein bisschen strecken und recken. Vielleicht war das zu anstrengend. Deswegen hat es ein bisschen mir auf die Stimme geschlagen. Deswegen die letzten Tage.
Ach, das war der Grund. Ich habe nachher gedacht, du hättest bei den Heidenheimern mitgefeiert.
Also wenn überhaupt, dann hätte mein Herz eher so in Richtung Elversberg geschlagen. Ja.
So als neutraler Journalist halt.
Ja, genau. Also die Geschichte ist super. Also klar, Frank Schmidt, Heidenheim ist auch eine unfassbare Geschichte. Es hätte nur noch einmal eine neue Geschichte gebracht für die Bundesliga. Und die haben über beide Spiele und insgesamt in dieser ganzen Saison einen unfassbar guten Spielstil gepflegt. Die haben unfassbar gut Fußball gespielt und Horst Steffen, genau wie Frank Schmidt auf der anderen Seite, betone ich nochmal, aber ein super toller Mensch, ein super toller Trainer. Ich bin mehrfach getroffen in den letzten Jahren, schon auch in der dritten Liga, immer mal wieder die Elversberger zu Interviews getroffen und ihn eben auch. Sehr toller Mensch und bald ja vielleicht, weiß nicht, wenn wir rauskommen vielleicht schon, bei Werder Bremen. Und das ist, glaube ich, genau das Umfeld, das er dann gebrauchen kann. Das ist der nächste Schritt, aber das ist nicht gleich Haifischbecken, Gelsenkirchen oder Köln oder sonst wo. Deswegen kann Werder, glaube ich, der richtige Schritt sein. Aber ich will da jetzt gar nicht zu weit ausholen, was die Elversberger angeht. War auf jeden Fall ein interessanter Ausflug mal wieder dahin.
Das hört sich so an, auf jeden Fall. Siehst du, da, wenn du hier schon auf Containerlandschaft kommst, überlege ich gerade, ist mir nämlich noch eine andere Anekdote eingefallen. Aber nein, ich hab mich eigentlich was anderes festgelegt.
Immer beim Ursprung bleiben.
Beim Ursprung bleiben. Container können wir irgendwann anders mal erzählen. Ich habe irgendwie gedacht, weil wir ja so gerade zwischen den Champions-League-Finals sind, also es war ja am Wochenende das Finale der Frauen, das Arsenal für die meisten überraschend gewonnen hat mit 1-0.
Für die meisten, also sensationell finde ich, aber für dich offenbar nicht.
Naja, also es ist ja schon immer so gewesen, dass Barcelona als Favorite reingeht und man davon ausgeht, dass sie mehr Ballbesitz haben und den Gegner einschnüren. Aber Arsenal ist halt so eine Mannschaft, die genau das kann, so minimalistisch auch mal gewinnen. Und die haben ja auch in dieser Champions-League-Saison überragende Spiele gemacht und auch Spiele, wo du vorher dachtest, die sind jetzt nicht unbedingt der Titelkandidat. Also wenn du schon in der Gruppenphase in München verlierst und so, dann ja, aber theoretisch haben sie die Qualität, deswegen war für mich, sie können es schaffen und sie haben es dann genau auf diese Art und Weise auch gemacht mit, ja, so, ich glaube, Ballbesitz 30% und Chancen dann nutzen, die paar, die da sind.
Aber das hat Heidenheim, jetzt sind wir nochmal da, haben glaube ich auch 35, 36, 37% am Ende gereicht, also daher, aber du wolltest was anderes erzählen.
Ja, deswegen, darauf kommt es nicht an und wenn man auch Barcelona gesehen hat, da habe ich tatsächlich mal reingeguckt, denn die hatten 12-2 Ecken. Ja, aber da werden sie halt auch nicht gefährlich, weil sie immer kurz ausspielen und so niemanden richtigen als Zielspieler haben. Naja, auf jeden Fall wegen der Finals, weil jetzt ja am Samstag das Männerfinale ist, habe ich mich mal an mein erstes Champions-League-Finale zurückerinnert.
Ich wollte gerade sagen, da bimmelt bei mir direkt was Champions-League-Finale, da kann ja eigentlich nur das kommen.
Ja, aber das, was jetzt kommt, darauf kommst du, glaube ich, nicht. Das ist eine Hintergrundgeschichte, denn jetzt war ja auch das Frauenfinale wieder in Lissabon, so wie mein erstes Finale auch, 2014, also 11 Jahre her. Und damals war es noch ein bisschen schwierig und deswegen auch nachher kurios, weil noch Männer- und Frauenfinale in der gleichen Stadt waren und normalerweise auch die Frauen das Finale den Tag vorher hatten. Das heißt, die Frauen haben erst gespielt und am nächsten Tag kamen dann die Männer zum Spielen.
Das kleine Finale, wie es damals wahrscheinlich hieß. Das kleine Vorspiel.
Richtig, das kleine Finale in irgendeinem, in so einem Stadion am Rande der Stadt, was nicht so groß war. Naja, aber man kann sich natürlich vorstellen, wenn das Champions League-Finale der Männer in der Stadt ist, dass die Hotelsituation doch sehr eingeschränkt ist. Und das war halt auch für die Mannschaften, die dann im Frauenfinale teilgenommen haben, schon sehr eingeschränkt. Also die besten Hotels waren sowieso für die Männer reserviert. Und die UEFA legt ja vorher fest, was dann die Teamhotels sind. Und es gab dann zwei zur Auswahl, die von der Kategorie her so weit auseinander waren, dass man dachte, oh, das ist ungefähr ein Top-Hotel und ein Ramsch-Hotel. Und eigentlich, wir als Auswärtsmannschaft, wie wir gelistet waren, waren eigentlich für das Ramsch-Hotel eingeteilt. Und unser Verein hat sich tierisch aufgeregt und fand das überhaupt nicht würdig. Auch in dem Vergleich, was sie das Jahr vorher in London beim Champions-League-Finale hatten. Und dann kam ein für uns lustiger Zufall dazu. Denn unser Gegner Tyresö, eine schwedische Mannschaft, die zu der Zeit wirklich alle möglichen Stars hatte, ne, unter anderem auch Marta, in ihren Reihen, die waren mehr oder minder in Konkurs, also zahlungsunfähig. Und deswegen haben sie bei der UEFA den Antrag gestellt, ob sie bitte das Hotel mit uns austauschen können, weil sie sich das nicht leisten können.
Das ist ja irre.
Ja, und dann haben wir das Hotel getauscht und hatten das bessere UEFA-Hotel und haben uns sehr wohl gefühlt und sind dann auch mal mit einem Spaziergang vom Training sind wir da dran vorbeigefahren und uns wurde dann gesagt, ja, das wäre sonst das andere Hotel gewesen.
Aber wie kann das denn sein, dass das so, also ich finde das ja wirklich sehr wahnwitzig, wie kann das sein, dass diese Hotels überhaupt so differieren und dann natürlich mit den Hintergründen, die du berichtest, dass man dann tauschen musste aus finanziellen Gründen, aber wieso macht man das?
Tja, weil es die UEFA nicht gejuckt hat. Die haben wahrscheinlich die Hotels der Männer eingeteilt und haben dann irgendwann festgestellt,
wir brauchen noch welche.
Wenn wir noch die ganzen Funktionäre von der UEFA und so weiter noch in die anderen Hotels packen, dann ist nichts mehr über und dann haben wir nur noch zwei, die wir da irgendwie anbieten können.
Oder die haben nur auf den Namen geguckt, das hieß dann irgendwie Royal Five Star Plus und das war aber einfach nur ein Schrottding.
Ja, irgendwie so. Es war auf jeden Fall witzig und das ist mir dieses Jahr wieder eingefallen und ich könnte mir vorstellen, dass das jetzt so nicht mehr vorkommt. Hoffe ich zumindest.
2014 war doch auch Real Atletico, ja, ne? Das war doch das Finale, wo Atletico führt bis kurz vor Schluss. Ramos köpft das Ding rein, 1-1, am Ende geht es irgendwie 3 oder 4-1 für Real aus in der Verlängerung. Im Stadtderby.
Genau, da sind die ganzen Charterflieger aus Madrid eingeflogen nach Lissabon. Also es war Wahnsinn. Wir sind am nächsten Tag auch nochmal durch die Stadt gelaufen, bevor wir unseren Rückflug dann hatten. Und wie diese Stadt überschwemmt war von spanischen Fans, war krass.
Ja,
aber
das
Schlimme
genau.
War auch noch bei diesem Finale. Denn bis zum Jahr davor, bis 2013, war es so, dass die Frauen, das kleine Finale, das Vorspiel hatten, haben wenigstens Karten fürs Männerfinale
gekriegt. Sag das bloß nicht, das habe ich jetzt gerade so gesagt. Das war nur ein Scherz. Nicht, dass das jetzt.
Und wir hatten in dem Jahr, hatte die UEFA die Karten gestrichen und ich hatte mich so drauf gefreut, mal bei einem Champions-League-Finale der Männer auch mit dabei zu sein. Ja, wurden leider die Karten zusammengestrichen und wir konnten dann nicht das Finale gucken, sondern sind an dem Tag abgereist und ich habe es dann zu Hause auf dem Sofa geguckt. Schade, Marmelade.
Das war nichts mit Halle Madrid. Ja, schade. So gehen die Chancen manchmal dahin. Finde ich eine super Geschichte. Also erstmal, dass die Hotels überhaupt so differieren und dann eben, dass ihr dann das Glück hattet, im Luxushotel unterzukommen. Jetzt bin ich auch mal wieder höchst interessiert am Übergang. Am Übergang zum Thema.
Ja, am Übergang zum Thema. Tatsächlich, also wir haben ja sowieso noch alle möglichen anderen Sachen auszuwerten. Das ist die Frage, ob wir das vorher oder hinterher machen wollen von unseren letzten Stories. Vielleicht nehmen wir es vorweg, damit es am Schluss nicht wieder so lang wird und wir dann auf die Zeit gucken können. Denn wir haben ja über die Geschichte mit Mitch Kniat gesprochen, dass er seinen Torhüter angewiesen hat, er soll bitte eine Verletzung vortäuschen. Und jetzt hat der DFB-Kontrollausschuss die Ermittlung eingestellt mit der Begründung von wegen, man kann den Nachweis eines sportwidrigen Verhaltens nicht mit der für eine Anklageerhebung notwendigen Sicherheit führen.
Komm, das haben sie nur gesagt, weil die jetzt da im Pokalfinale verloren haben. Da wollten sie denen nicht noch die nächste juristische Niederlage hinterher schicken.
Ja, aber ich fand's so witzig. Man kann es nicht, also nicht mit der notwendigen Sicherheit sozusagen. Also wenn er selber bestätigt, dass er das seinem Torhüter gesagt hat, ist das schon irgendwie lustig.
Die Begründung ist natürlich auch irrsinnig. Aber gut, sagen wir mal so, wirklich nach diesem Aufstieg, ja, Pokalniederlage war wild, alles für Mitch Kniat und Co. dann sei es ihm gegönnt an der Stelle, dass das nicht weiter verfolgt wird, auch wenn wir natürlich in der Folge, ich erinnere es noch, das ist schon einige Wochen her, da nicht zu so einem abschließenden Urteil kam, aber jetzt gerade Sympathiefaktor mit Schniert. Glück gehabt.
Ich habe ja auch nur in der Folge damals gesagt, dass es dann einen Präzedenzfall gibt. Also jetzt ist ja wieder genau dieser Sache Tür und Tor geöffnet, weil man sagt, selbst wenn man es nachher im Interview zugibt, kann einer ja nicht belangt werden. Und das ist dann schon irgendwie auch eine Aussage. Gucken wir mal, wie das so weitergeht und wie das vielleicht sich auch noch multipliziert in den nächsten Ligen. Und dann gab es ja noch eine Sache, zumindest die ich auch gelesen habe, die mich beschäftigt hat, die ich auch noch kurz ansprechen will.
Jederzeit.
Wir haben ja über Rüdiger und sein Verhalten im Finale gesprochen. Nee, Halbfinale. Finale? Meine Güte, ich bin auch schon ein bisschen matsch heute.
Kopper-Finale,
ja. Doch, war doch Finale, ja, siehste. Und da hat sich ja Jerome Boateng als sein Buddy zugeäußert und hat ja gesagt, er kann darüber nur lachen, dann wenn jeder außer Nazio fliegen würde, der mal rumschimpft, dann hätten wir keine Spieler mehr. Und ich dachte,
ja gut, aber
eine Aussage, da muss ich irgendwie drüber lachen.
Ja, nee, ich weiß auch nicht, ob Jerome Boateng jetzt
der Maßstab,
mal bevorsichtig sein, juristisch, aber der jetzt über irgendwelche Ausraster und so jetzt wirklich erhaben ist, darüber zu sprechen, weiß ich jetzt noch nicht, aber ja, er hat seinen Anwalt, offenbar seinen öffentlichen Anwalt gefunden, der Herr Rüdiger.
Ja, aber da habe ich dann auch nur gedacht, wenn wir uns nun mal auf dem Spielfeld beschimpfen dürften, dann wird es ja auch keine Strafen geben. Und nur weil man es macht, heißt es ja nicht, dass man es nicht bestrafen darf. Aber er hat ja recht, ne, mit dem, dass die Fußballspieler manchmal ja sich vielleicht gegenseitig zu stark beschimpfen oder dass sie auch über andere Grenzen hinausgehen. Hast du von Saniolo von AC Florenz gelesen?
Ich glaube, wir brauchen gar nicht so zu tun. Ich habe nicht davon gelesen, aber dank deines Links kurz vor Aufnahme haben wir uns schon mal drüber ausgetauscht. Also ich hatte es wirklich nicht gelesen. Ja, du musst es kurz berichten. Ne? Der war bei einem Jugendspiel von Florenz gegen Rom, U20 oder so, und hat danach mal einen kleinen Ausflug gemacht.
Er war wohl angetrunken beim Spiel. Hat irgendwie gedacht, er müsste jetzt mal bei der Roma in der Kabine vorbeigucken, da aus Respektlosigkeit hineinpinkeln und sich dann noch körperlich an zwei Spieler auslassen, sagen wir mal. Also irgendwie einen von der Bank runtergezogen haben und einen geschlagen haben.
Aber er
hatte
sich die Spieler angepinkelt. Das soll vielleicht nochmal, also keine Golden Shower.
Ach du Scheiße. Ja, aber da sieht man mal, wie verrückt Leute sind, ne? Also auf so eine Idee, so ein Skandal, das kann ich mir gar nicht vorstellen, dass sowas im Frauenbereich passiert. Aber da ist auch das Urinieren in der Kabine vielleicht ein bisschen schwieriger.
Ja gut, das auch, aber man kennt das aus Kreisliga-Kabinen, wobei bei uns, also in den Mannschaften...
Ach, das kennt man aus Kreisliga-Kabinen, kommen da auch dann die Gegner rein?
Naja, nein, nicht die Gegner, aber das ist ja immer so dieses, darf man in der Dusche laufen lassen oder nicht?
Okay, gut, aber das ist ja was anderes, das machst du ja mit deinen Teamkollegen.
Ja genau, aber das war jetzt so das Thema und in den Mannschaften, in denen ich gespielt habe, gab es auch schon, also da gab es Strafkataloge, logischerweise Strafkataloge, da war das explizit drin. Und das war nicht billig, wenn man das dann gemacht hat. Also und das waren, wie du schon richtig sagst, quasi Teamkollegen und das war schon teuer, weil unhygienisch und irgendwie nicht so angesehen. Aber
da
wir schweifen
du lieber,
ab.
Lieber in der Dusche, da läuft das Wasser weg, als wenn es im Eisbad oder im Entmüdungsbecken wäre. Da bleibt
ja, gut,
das nämlich drin.
Ich habe, wie gesagt, Kreisliga oder Bezirksklasse maximal gespielt früher. Das hat alles nicht dazu geführt, dass wir Eisbäder oder ähnliches hatten. Aber jetzt haben wir ausschweifend über
jetzt haben wir
alles,
jetzt gehen wir nochmal zum Thema. Vielleicht kannst du es dir, obwohl kann man dich nicht denken, aber kann man sich ja vielleicht auch doch denken. Denn es gibt diese Diskussion jetzt, wo auch wieder der Erstligist beziehungsweise der Zweitligist in der Relegation gewonnen haben. Soll es die Relegation geben? Bist du Fan davon?
Ob wir die Relegation abschaffen wollen? Oh, also das ist wirklich eine super gute Frage. Ich habe nämlich in meinem ersten Impuls einem Kollegen geschrieben nach diesem Elversberg-Spiel in der Nacht noch, als ich an meinen Themen saß und überlegt habe, wie drehe ich jetzt diese Geschichte noch ein bisschen weiter für den nächsten Tag, habe ich auch gleich gesagt, super, direkt nochmal einen Kommentar oder so ein Pro-Kontra mit einem Gegenspieler, mit einer Gegenspielerin aus der Redaktion, Pro oder Kontra Relegation abschaffen. Habe ich auch kurz drüber nachgedacht und erinnerte mich, ich habe vor ein paar Jahren, muss das schon 2-3 Jahre her sein, habe ich mal genau so ein Pro-Kontra geschrieben und ich erinnere mich ehrlich gesagt gar nicht mehr, das müsste ich mal nachgucken, ob ich pro oder contra war. Und im ersten Moment dachte ich, ja, das ist genau der Grund, weshalb man das abschaffen muss, weil Elversberg die bessere Spielanlage hatte, weil die ganze Saison über deutlich, ja, weil die einfach richtig gut gespielt haben und es verdient gehabt hätten. Und Heidenheim wird jetzt sozusagen belohnt für eine miese Saison, mit denen sich irgendwie über anderthalb halbwegs gute Spiele oder vielleicht, wenn überhaupt, anderthalb ja, über zwei Halbzeiten vielleicht eine gute Partie, haben sie sich halt gerettet. Und im Endeffekt dachte ich aber auch, solche Spiele und dieses Drama willst du dann am Ende halt auch haben. Ja, also so wie das in Heidenheim war oder auch wie es bei Saarbrücken gegen Braunschweig war. Also das fand ich ja am Dienstagabend noch fast noch beeindruckender, dass Saarbrücken dann dieses 2-0 macht und dann in der kurz vor der Halbzeit der Verlängerung das 2-1 fällt. Und solche Spiele willst du ja eigentlich auch haben.
Ja, das ist es halt, ne? Also für Fans, auch sagen wir mal erst recht für neutrale Fans, sind das halt zusätzliche Finals, also so wie Pokalfinale und sonstiges. Es ist halt schon stimmungsmäßig sehr, sehr cool. Es geht um alles. Und man merkt, dass beide Mannschaften, die sich da gegenüberstehen, das Herz auf den Platz lassen und auch immer diese Spannung da ist. Also es gab in den letzten Jahren, zumindest nach meiner Erinnerung, sehr, sehr wenige langweilige Relegationsspiele. Oder wenn man das nach zwei Spielen einen Strich drunter macht, weil auch nach dem Hinspiel Braunschweig-Saarbrücken hat man gedacht, ja gut, 2-0. Und dann hast du auch noch vom zweiten Spiel die erste Halbzeit gesehen, wo Saarbrücken gar nicht richtig Richtung Tor gekommen ist, einen Torschuss, so eine Torannäherung hatte und ansonsten nichts weiter. Und dann kriegen die das halt trotzdem noch hin, in der zweiten Halbzeit da die beiden Buden zu machen. Also klar, auch Glück gehabt mit dem Elfmeter, dass sie dadurch irgendwie ins Spiel gefunden haben, aber so ist.
War allerdings auch klares Handspiel.
Ja, natürlich, aber trotzdem war das so der Türöffner, dass man dann gemerkt hat, oh, jetzt geht was, und dann war Saarbrücken plötzlich am Drücker. Aber das ist schon infizierend. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, dass der höher gestellte Ligist, sagen wir mal, also erste Ligist oder dann Zweitligist, die haben auch einen Vorteil gegenüber den anderen. Sie haben ja normalerweise einen höheren Etat von der ganzen Saison gehabt. Sie haben vielleicht noch bessere Bedingungen oder sonstiges, haben halt auch einfach Spieler, die vom Wert höher gerankt sind. Auf der anderen Seite muss man sagen, hat er natürlich derjenige, der als Drittplatzierter in die Relegation geht, vielleicht ein deutlich höheres Selbstvertrauen aus der ganzen Saison genommen, weil sie vielleicht mehr Erfolg hatten und so weiter. Kann es immer auf und runter, pro und contra drehen. Ja, aber unterm Strich, also ich mag tatsächlich diese Emotion bei der Relegation, auch wenn es richtig mies ist, wenn du auf der anderen Seite bist, dass du das ganze Jahr immer so kämpfst und dann so echt minimal vorm Ziel scheiterst, ne?
Jetzt muss ich mich auch auf deine Seite so ein bisschen schlagen, jetzt nach all dem, was du dann nochmal gesagt hast. Dieser Playoff-Charakter, diese Relegationsspiele halt haben, könnte ja auch drum während der Saison. Also es gibt ja auch die Situationen, wo du, jetzt war das letzten Spieltag in der zweiten Liga nicht unbedingt so, weil da war klar, da konnte noch alles passieren. Also Elversberg konnte noch direkt draufgehen oder es gar nicht schaffen und ganz viele Mannschaften dahinter. Es war noch genug Spannung. In der Bundesliga ging es auch noch, zumindest theoretisch, darum, ob jemand auf den Relegationsplatz abrutscht mit beispielsweise Hoffenheim. Jetzt stelle ich mir aber auch vor, es gibt ja auch Situationen, in denen du dann um Platz 16 in der Bundesliga spielst. Jetzt sagen wir mal, das ist keine Relegation, sondern ein direkter Abstiegsplatz, wo dann klar ist, der 17. kann auch 16. werden oder der 18. Wenn das jetzt ein direkter Abstiegsplatz ist, dann ist das Thema ja erledigt. Ob du jetzt als 16. absteigst oder als 17., das kannst du ja fast klemmen. Das heißt, du hast also auch am Ende der Saison vielleicht noch ein bisschen mehr Spannung, weil es diesen, also auch Heidenheim hat ja gesagt, wir wollen unbedingt noch auf Platz 16 kommen. Das hilft dir ohne Relegation halt nichts aus.
Ja, dieser Funken Hoffnung noch da ist, ja.
Du hast diesen einen Platz mehr, wo du sagst, so Mannschaften, die vielleicht schon demoralisiert sind, viele Spiele verloren, aber die haben noch die Chance und haben dann eben die Chance über dieses Relegationsspiel oder über dieses Relegationsduell, sind ja zwei Spiele, ja, dann das doch nochmal zu schaffen. Und was man nicht vergessen darf, das ist ein sehr guter Punkt, den du sagst, Stichwort Etat. Und man hat es auch bei Elversberg gesehen, gegen Heidenheim. Elversberg war die technisch über beide Spiele und auch die von der Spielanlage her bessere Mannschaft. Aber Heidenheim hatte diese, ich sage immer so, diese Bundesliga-Physis und Conference-League-Physis ja auch noch. Ich meine, die haben gegen Chelsea gespielt und ja, das war jetzt nicht alles so sonderlich erfolgreich, aber gegen Kopenhagen, also gegen gute europäische Mannschaften. Und das hast du in den Momenten gemerkt und das erwartet den Zweitligisten in der Bundesliga an jedem Spieltag.
Ja, es ist halt eine Prüfung.
Gegen Augsburg, gegen Mainz, genau, noch einmal so dieses auf Herz und Nieren testen lassen, dann in diesen zwei Spielen, hast du es verdient oder nicht? Jetzt werden die Ersten sagen, klar, aber das haben sie doch jetzt 34 Spieltage verdient, sind doch Dritter geworden, ja, aber deswegen schaffen es auch nur so wenige und natürlich, das ist ein kleiner Rettungsschirm offenbar für die Erstligisten, für die höherklassigeren Teams. Aber das muss ja nicht so sein, es gibt ja auch Ausnahmen. Mein Heidenheim ist da an Bremen gescheitert, 2020, und haben dann, glaube ich, zwei oder drei Jahre gebraucht, drei waren es, und sind dann direkt aufgestiegen. Das heißt, sie haben dann darüber nochmal über ein, zwei Jahre sich sozusagen nochmal an den Peak rangekämpft und haben es dann ja auch direkt geschafft. Da würde ich sagen, momentan nach all dem, was du jetzt nochmal gesagt hast und nach all dem, was ich jetzt die letzten Tage gesehen oder erlebt habe, teilweise vor Ort, ist, auch wenn man so ein bisschen Mitleid hat, gerade jetzt sehr bitter mit Elversberg die Geschichte, natürlich auch bitter mit Saarbrücken, beide saarländische Clubs, die gehofft haben, zumindest wahrscheinlich hat Elversberg und Saarbrücken die Daumen gedrückt, dass es zumindest in der zweiten Liga dann ein Saarland-Duell gibt mal wieder, wenn die es dann geschafft hätten, das war schon der letzte Strohhalm, hätte man natürlich das Ding gegönnt, aber letztendlich bin ich eher auch dabei, es ist schon nochmal ein Spannungsfaktor, klar, vermarktungstechnisch brauchst du nicht drüber sprechen, auch natürlich ein Faktor.
Ja, wenn die Fans dann vorm Stadion campen, um noch Karten zu erlangen, dann merkst du, was da los ist. Aber ein anderer Punkt ist ja, das hast du angesprochen mit diesem auf Herz und Nieren nochmal testen, also die letzte Prüfung, bevor man aufsteigen darf. Da könnte man natürlich auch die anderen Argumente annehmen, wenn man eigentlich den Aufstieg geschafft hat, dann hat man ja auch noch Zeit, sich zu verstärken, um dann Erstliga- oder Zweitliga-reif zu sein. Und das wird denen ja nicht gegeben, diese Möglichkeit, sondern du musst ja mit deinem Kader, mit dem du jetzt aufsteigen willst, schon beweisen, dass du dann theoretisch die höherklassige Reife hast. Das kann man natürlich auch als unfair betiteln, aber ja, es geht dann irgendwie um die Spannung. Aber ich finde halt so mit Drittletzter und Dritter ist die Relegation in Ordnung. Es gibt ja auch noch das Thema Relegation in der dritten Liga, dass da zwei Meister gegeneinander spielen aus den fünf Staffeln, um halt hochzukommen.
Das ist nochmal eine ganz andere
und
Geschichte,
das
ne?
Das finde ich halt eher mies, weil wenn du wirklich als Meister, also als Bester deiner Liga nicht aufsteigst und das halt auch im Profifußball, ja, das gibt's im Amateurfußball in ganz vielen Kreisklassen, Kreisligen oder so auch, weil dann die nächsthöhere Liga gefüttert wird. Aber da geht's halt nicht um so viel, ja, auch Jobs im Hintergrund, in Geschäftsstellen oder sonstigem, aber als Meister nicht aufzusteigen, so in die dritte Liga, finde ich schon krass. Aber es ist ja das Bestreben da, auch das zu ändern, vielleicht die Regionalligen neu zu strukturieren, dass man dann nur vier hat oder wie auch immer man es machen möchte.
Total, also da genau, ist ja auch jetzt eine Diskussion, sollte ein Ostclub auf jeden Fall aus der Regionalliga dann in die dritte hochgehen, wird ja dann immer so changiert und das ist schwierig mit dieser Ligenstruktur, da kann man ganz viele Funktionäre fragen, die von Clubs kommen oder Vereinen, die jetzt lange Regionalliga spielen, es dann immer mal nicht schaffen. Bin sogar der Meinung, dass Elversberg es auch in einem Jahr als Relegationsteilnehmer für die Drittliga nicht geschafft hat, dann ja aufgestiegen ist, mit zweiten oder dritten Versuch in die dritte, ja dann direkt aus der dritten in der Saison 22/23 ja direkt hoch und dann 23/24 und 24/25 jetzt Zweitligist sind. Noch ein Punkt zum Thema Relegation behalten. Es gibt ja Fälle, in denen der Zweitligist es geschafft hat. 2009 Nürnberg, 2019 Union. Und was war bei beiden der Fall? Stichwort auf Herz und Nieren getestet. Die sind beide drin geblieben. Also die haben dann quasi den Aufstieg geschafft und offenbar gezeigt in diesen, wenn auch nur zwei Spielen, bei Union war es ja gegen Stuttgart, dass sie es können, dass sie da mithalten können und sind dann drin geblieben. Union ja bis heute drin. Ergo hat das ja offenbar schon einen sportlichen Wert auch, ne? Abgesehen davon, dass allein diese postsaisonale Spannung mal da herrscht, wo es in Deutschland eben keine Playoffs gibt und dieser normale Auf- und Abstieg eben zum deutschen Ligensystem dazugehört, wie der Michel nach Hamburg. Das ist ja auch ein Punkt, dass du dann sagst, da hast du zumindest noch so ein bisschen Playoff-Charakter hinten raus.
Ja, und du gibst auch den Mannschaften, die jetzt nicht Meister geworden sind, eine Bühne, um nochmal so ein bisschen outstanding zu sein, um nochmal allein zu sein, was ja, und auch die, also vielleicht neue Fans zu gewinnen durch die Art und Weise, wie sie sich dort präsentieren. Denn ich glaube, dass viele Menschen die Relegation jetzt geguckt haben und vielleicht auch mit Elversberg jetzt etwas mehr sympathisieren, als sie es vielleicht vorher jemals getan haben.
Absolut, das ist natürlich dann, das ist der entscheidende Punkt. Da kann ich vielleicht an der Stelle auch nochmal den Punkt machen, also wie sich da Elversberg sowieso oder wie die ganze Region sich präsentiert. Ich meine, dieser Ort ist ja wirklich sehr sensationell. Da drüber ist so ein Supermarkt, da können dann Leute stehen, diese ominösen zwei Tankstellen, wie Stefan Kunz ja auch, glaube ich, in der Live-Übertragung gesagt hat, das sind zwei, nicht nur eine. Da kannst du dann da oben zugucken und so. Das macht schon was her für so einen Verein, der das schafft. Klar, es kann auch mal ein Top-Spiel. Ich meine, Hamburg-Hertha hatten wir auch schon in der Relegation. Also es können auch zwei Top-Clubs gegeneinander spielen und hat dann nochmal so einen Reiz. Damals mit Magath noch und so. Das sind ja auch tolle, sind ja auch einfach tolle Matches einfach.
Ja, oder wenn du so ein Regionsduell hast mit irgendwie Düsseldorf-Bochum.
Ja, und da und guck dir das Spiel an. Also ja, 0-3 Hinspiel, 0-3 Rückspiel.
Das war und dann fetzig.
Und dann diese, genau, also das sind ja alles, das ist ja alles Argumente zu sagen, klar für den Unterlegenen, der sagt, was soll das, aber für den neutralen Fan kann man schon Gründe finden zu sagen.
Und für den Sportjournalismus, man hat viele Geschichten zu erzählen. Man hat halt auch mal Zeit, sich ein bisschen in diese Geschichten auch reinzufuchsen und in die Hintergründe zu gucken. Das, also du bist ja auch bei Elversberg unglaublich drin, natürlich schon vorher, aber genau das macht es dann aus. Also ich bin, wenn es denn nicht um einen Meister geht in der Relegation, sondern um vieles andere bin ich Fan von der Relegation. Und dieses Problem haben wir ja nicht nur bei den Regionalligen der Männer, sondern auch bei den Regionalligen der Frauen, dass Viktoria Berlin auch gescheitert war am HSV und so weiter und sie es jetzt endlich geschafft haben, weil dann die Relegation in diesem Jahr mal ausgesetzt wurde, weil ja die erste Liga ja erweitert wird und dadurch auch in der zweiten Liga dann mehr Platz ist. Naja, wie auch immer. Aber ich wollte das mal einmal von dir hören, was so deine Meinung ist.
Ja, da sind wir uns einig. Ist ja manchmal ein bisschen langweilig. Hätte jetzt auch natürlich die Gegenposition einnehmen können. Aber und jetzt abschließender Punkt noch einmal zu Elversberg und Horst Steffen, weil ich es jetzt eben eingeflogen habe, unwissentlich. Ja, um das nochmal klarzustellen, ich kannte dein Thema Relegation nicht, auch wenn ich damit jetzt reingegangen bin. Vielleicht so mein letztes Live-Spiel. Und ich habe dann eben in diesen Containern dann Horst Steffen gesehen. Es gab eine unfassbare Szene. Frank Schmidt, Horst Steffen, die kennen sich lange, lange, lange schon. Horst Steffen war früher Trainer bei Stuttgarter Kickers. Da ist ihm Frank Schmidt mal irgendwie in der PK zur Seite gesprungen. Die kennen sich gut. Horst Steffen war wirklich zu Tränen gerührt. Alle Reporter, die da waren, auch schon gedacht, klar, der verliert sein wahrscheinlich. Der Weg dahin nach Bremen war ja gerade nach dem Werner aus, nach dem feststehenden direkten Aus von Werner bei Werder, war irgendwie klar, oh, das könnte ein Job für ihn sein. Der war richtig traurig und angefasst. Und Frank Schmidt sitzt nach dieser sehr, sehr kurzen PK, der beide nicht so viel gesagt haben, sitzt Frank Schmidt dann da mit Horst Steffen. Horst Steffen hatte so die Hand irgendwie im Gesicht, um das so ein bisschen abzudecken. Und die haben sich unterhalten. Meine Prognose oder meine Theorie war, der Frank Schmidt hat nochmal gesagt, ja, nächstes Jahr in der Bundesliga sehen wir uns dann ja wieder. Viel Spaß schon mal beim neuen Job. Dann hast du den Aufstieg ja trotzdem geschafft. Aber der stand nach diesem hochemotionalen Relegationsspiel vor der Kurve, hat sich natürlich nicht richtig verabschiedet, wollte sich da ja auch an der Stelle nicht in die Karten gucken lassen, konnte aber seine Emotionen auch nicht verbergen, gerade dann später, deutlich, deutlich, halbe Stunde, Stunde nach Abpfiff, als er dann mit uns nochmal kurz da zusammenstand. Deswegen, wegen beachtlichen Trainer kann ich immer wieder sagen, finde den wirklich außerordentlich sympathisch, weil er auch so einen Angang hat, mit Spielern umzugehen, dass er sagt, ich will das Wort Konkurrenzkampf gar nicht hören. Ja, wir sind im Profifußball, aber diese Kampfsprache gefällt mir nicht. Ich will nicht, dass meine Spieler traurig sind. Ich will, dass sie meine Entscheidung verstehen, akzeptieren und annehmen und respektieren. Aber ja, ich glaube, das ist auch sowas, was im Profifußball zu selten vorkommt als Trainertypus. Und der ist ja eben kein 30-Jähriger, sondern der ist schon ein paar Jahre länger dabei im Geschäft.
Ja, aber der Erfolg spricht ja für ihn. Und
genau, und das kann Erfolg haben. Junge Spieler, Woltemade, Wanna, jetzt Aslani, Damar, das sind ja Beispiele noch und nöcher. Und in diesem Sinne ist Nick Woltemade ja auch was schlechtes Stichwort für unsere Hot Takes.
Ja, wenn du da hingehen willst, diesmal ist er aber nicht bei der U21, sondern bei den Männern mit dabei. Wolltest du jetzt tippen, dass er gleich nächste Woche am 4. sein Debüttor schießt, oder?
Nee, ich wollte nur sagen, dass er mit Stuttgart Pokalsieger geworden ist.
Ach, das wolltest du sagen? Ja, der hat eine Bude gemacht.
Und ich hatte, glaube ich, gesagt, drei verschiedene mindestens.
Ja, das ist richtig. Du hast gesagt, Stuttgart wird Pokalsieger und es gibt drei verschiedene Torschützen und die drei verschiedenen Torschützen waren nach 28 Minuten durch, weil sogar Undav getroffen hat, wo ich ja vorher noch rumgeflaxt hat, ob er denn wohl treffen wird.
Ja, so ist es.
Also herzlichen Glückwunsch. Hast du wieder einen Punkt gemacht. Das war, ja, kamen sie dann irgendwie mal in den 15 Minuten in Rausch. Vorher hätte Bielefeld eigentlich schon, also ich stand schon vor meinem Sofa, weil ich mich gefreut habe, dass Bielefeld in Führung geht und dann knallt er dieses Ding an die Latte.
Saren-Rennbase. Ja, es war also lustig, weil nachher, ich war ja auch da im Stadion und dann nach dem Spiel, deutlich nach dem Spiel, dann natürlich beide Fanlager im Austausch noch in den U-Bahn und S-Bahn, meinte dann einer der Bielefelder, ja, wenn unser Saren-Rennbase getroffen hätte. Und dann sagte ein Stuttgarter Fan, der ihm gegenüber saß, ja, wenn. Und da habe ich gesagt, nicht wenn, Saren-Renn.
Mhm,
heißt der Mann. Ja, er sah Rennen, macht ihn nicht Rennen. Genau, also daher Bielefeld, du hattest ja auf Bielefeld gesetzt.
Ich hatte auf Bielefeld gesetzt und wie gesagt, deswegen stand ich auch schon eigentlich vorm Sofa und hatte schon mein Handy in der Hand, um dir eine brüllende Sprachnachricht zu schicken, aber musste ich dann leider canceln.
Dann kriegst du Vorfahrt.
Ja, und du wolltest ja noch sagen, in der Community warst du hauptsächlich...
Ach so, ja, genau. Ne? Es gab die eine oder andere Reaktion, dass eben nur die drei Torschützen zählen. Es ging ja darum, steht es jetzt irgendwie 10-10 oder 10-9. Es steht 10-9. Ich glaube, drei Torschützen waren einfach besser als der, den du gesagt hast. Aber man darf nicht vergessen, eine Nachnominierung gab es ja immerhin.
Ja.
Für Johnny Burkhardt.
Richtig, hat er immerhin das hingekriegt. Naja, aber deswegen steht jetzt ja 11-9, du bist jetzt ja 2 vor. Also irgendwie muss ich aufholen. Ja, liegt ja wieder einiges an. Irgendwie denkt man, die Liga ist vorbei und trotzdem ist...
Diesen Sommer hört's nicht auf.
Champions League Finale der Männer, Nations League der Männer und der Frauen. Und ich gehe jetzt mal mit den Mädels mit. Deutschland spielt am Freitag in Bremen gegen Holland und spielt dann am Dienstag in Wien gegen Österreich. Und ich sage, in beiden Spielen fallen Minimum 4 Tore jeweils.
Okay. Ja, super. Das ist doch mal was. Mal gucken, ob sie es hinkriegen, mal länger als 45 Minuten, also die deutschen Mädels jetzt, guten Fußball zu spielen. Ich habe vor kurzem mit Julia Gwynn gesprochen. Interview kann ich mal gerne in die Shownotes packen. Sie hat nämlich gesagt, da kann man jetzt erstmal, Stand jetzt, ja, froh sein, dass hin und wieder mal 45 oder vielleicht mal 50 Minuten gute Fußball gespielt wurde. Und das hat dann zu ganz ordentlichen Ergebnissen gereicht. Es war aber auch ihr klar, liegt auf der Hand, ne, dass das fürs Turnier wahrscheinlich nicht reicht, wenn du weit kommen willst.
Also du kannst jetzt noch Spoiler sagen. Also wenn ihr Freitag einschaltet oder auch am Dienstag und die erste Halbzeit ist kacke, guckt euch trotzdem die zweite an. Normalerweise wird die dann gut.
Genau, und Almo, du bist ja Dienstag auch dabei.
Ich bin bei beiden Spielen vor Ort und werde mir das anschauen. Einmal als nicht arbeitende, also richtig arbeitende Bevölkerung und am Dienstag dann in Wien, naja, mit der ARD unterwegs.
Sehr schön. Und dann hole ich doch mal die Nations League der Männer dazu. Deutschland-Portugal, Halbfinale, Final Four in München. Absoluter Lieblingsgegner Portugal für die Deutschen, seit Ronaldo Nationalspieler ist, nicht mehr verloren. Und ich sage dann jetzt, Cristiano Ronaldo trifft gegen Deutschland.
Ja, nur er trifft, egal wie es ausgeht.
Ja.
Kriegt er seinen Elfmeter in der 89. und geht 5-1 unter.
Vielleicht das. Ich sag, CR7 spielt nochmal groß auf in München.
Ah, okay. Ich nehme das jetzt mal so mit, dass er nur einen Treffer macht, aber weil er ja auch...
Ja, gegen die Deutschen läuft es für ihn halt normalerweise nicht und für die Portugiesen daher.
Ich bin gespannt, das ist ja auch noch ein großes Thema gewesen, ob Infantino ihn noch zur Club-WM kriegt, ne? Die machen sich auch immer die Regeln so, wie sie haben wollen. Naja, anderes Thema. Ja, so, wir sind dann jetzt auch durch.
Wir haben jetzt wirklich sehr viel, aber es ist ja auch Feiertag. Es ist Vatertag. Es ist
Himmelfahrt.
Apropos Vatertag. Das
Himmelfahrt.
Ja, okay. Ja, es ist Himmelfahrt. Es ist Vatertag. Und für alle, die sich jetzt noch überhaupt auf den Beinen halten können, finde ich, passt aber zu Vatertag auch die tolle Geschichte. Das mache ich jetzt, den Punkt mache ich noch. Was die TSG Hoffenheim sich für Mütter ausgedacht hat, oder?
Oh, schön, dass es von dir kommt. Ja.
Letztes Vertragsjahr ist eine Verlängerung, glaube ich, so ist es richtig ausgedrückt, ne?
Also, wenn eine Spielerin schwanger ist und in der Schwangerschaft vertragslos werden würde, verlängert sich der Vertrag um ein Jahr zur gleichen Kondition automatisch. Also das, was die norwegische Liga schon durchweg als Standard gesetzt hat und was auch der AC Mailand gesetzt hat, hat jetzt auch der erste deutsche Club mit der TSG Hoffenheim gesetzt.
So, und dann zitiere ich abschließend noch einmal die frühere Nationaltorhüterin und Olympiasiegerin, weiß nicht, wer das sein soll, die auch Beiratsmitglied der Initiative Fußball kann mehr ist.
Jetzt musst du noch sagen, dass Fußball kann mehr Partner von der TSG ist, deswegen steht es da drin und ich habe ein Zitat rausgegeben, ja.
Ja, das ist aber, als Mutter kann ich sagen, dass dies Spielerin sicher dann Unterstützung gibt, die man sich wünscht. Und jetzt füge ich noch hinzu und nicht immer bekommt.
Das lässt ja wieder sehr viel Interpretationsspielraum.
Also, jetzt haben wir mal schön überzogen, fast 35.
Damit niemand Langeweile hat, wenn er dann von den Männern am Männertag betrunken um 18 Uhr in den Podcast reinhört.
Ja, oder wann auch immer, jederzeit mit vollgepackten Meinungen zur Relegation bestens vorbereitet für die ganzen Fußball-Highlights, die da kommen. In diesem Sinne, Almut, ganz viel Spaß mit den Frauen. Ich bin wieder bei den Männern unterwegs und wir hören uns kommende Woche.
Ja, mach nicht so doll am heutigen Vatertag und bin gespannt, was wir dann in der nächsten Woche zu diskutieren haben und wann wir irgendwann mal Urlaub machen.
Ich bin ganz brav, ja. Das schauen wir nochmal. Alles klar, vielen
Dank.
Also
euch viel Spaß, gute Woche. Ciao.
Ciao.
Almuts Pausentee. Der RND Fußball Podcast mit Almut Schuld und Roman Gerdt.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.
Viva la Podcast. Podcasten muss sich wieder lohnen.
Wir bieten dir kostenloses Podcast-Hosting ohne Limitierungen.
Du kümmerst dich ums Podcasten.
Und wir kümmern uns um den Rest.
Und das Beste daran, du verdienst auch noch Geld. Ab dem ersten Hörer.
Der ersten Hörerin. Besuche uns auf kostenlos-hosten.de und informiere dich.
Teure Hostingkosten müssen nicht sein. kostenlos-hosten.de. Die Podcast-Re-Evolution.